Herzlich willkommen zu den News im Licht der Bibel. Lesen verstehen, Lesen fördern. Seit 2007 untersuchen die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung jährlich im Rahmen der etablierten Vorlesestudie das bundesweite Leseverhalten und die Bedeutung des Vorlesens für die Entwicklung von Kindern. In diesem Jahr erstmalig mit neuem Studiendesign als Vorlesemonitor. Für diesen wurden 839 Mütter und Väter von 1- bis 8-jährigen Kindern zu ihrem Vorleseverhalten befragt. Dies berichtet die Stiftung Lesen anlässlich der Veröffentlichung des neuen Vorlesemonitors am 7. November 2022. Die Ergebnisse würden Einblicke in die familiäre Vorlesepraxis erlauben. So zeige der Vorlesemonitor unter anderem, dass 39% der 1- bis 8-jährigen Kindern selten oder nie vorgelesen werde. Ein Grund dafür könnte die Verfügbarkeit von Vorlesestoff sein. Denn je mehr Kinderbücher im Haushalt vorhanden seien, desto regelmäßiger würden Eltern ihren Kindern vorlesen und frühe Impulse für Vorlesen und Lesen weitergeben. Auch die Bildungsvoraussetzungen der Eltern hätten Einfluss darauf, wie oft Kinder vorgelesen werde. Denn mehr als die Hälfte der Eltern mit formal geringer Bildung würden selten oder nie vorlesen. Die Kinder seien damit häufig bereits vor Schuleintritt benachteiligt. Dem könne entgegengewirkt werden, denn Kinder, denen regelmäßig vorgelesen werde, lesen mit signifikant höherer Wahrscheinlichkeit im Erwachsenenalter selbst vor. Eine weitere Erkenntnis der Studie: Viele Eltern würden erst vergleichsweise spät mit dem Vorlesen anfangen, mit oder nach dem zweiten Geburtstag der Kinder, und schon mit dem Schuleintritt zum großen Teil wieder aufhören. Der Vorlesemonitor 2022 betont, dass Vorlesen einer der wichtigsten Impulse in der frühen Kindheit ist. Denn es fördert die sprachliche Entwicklung von Kindern, ihren Zugang zum späteren eigenen Lesen und dem schulischen Erfolg in allen Fächern, die Entwicklung von Persönlichkeit und sozioemotionalen Kompetenzen von Kindern, ihre langfristige Bildungs- und Lebenschancen. Weil Vorlesen schon weit vor der Schulzeit Weichen für die Gesamtentwicklung von Kindern stellt, ist es bildungspolitisch im hohen Maße relevant. Nicht allen Kindern aber wird in der Familie vorgelesen. Ihnen fehlen zentrale Impulse. Wirft man einen Blick in die Ergebnisse des Vorlesemonitors 2022, wird deutlich, dass sich die Ergebnisse 2022 verglichen mit dem Jahr 2019 wesentlich verschlechtert haben. So werde 40% der 2- bis 8-jährigen Kinder überhaupt nicht vorgelesen. 2019 habe dieser Wert noch bei 32% gelegen. Bei den 7-Jährigen liege dieser Wert sogar bei 55%. Bei den 8-Jährigen bei sage und schreibe 73%. 2019 hätten diese Werte noch bei 28% bzw. 45% gelegen. In dem berühmten Schma Israel, was aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet, höre Israel, heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herz tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Heute noch beten gläubige Juden diese Worte täglich zum Morgen- und Abendgebet. Auch Nachfolgern Jesu stünde es gut zu Gesicht, sich und ihren Kindern Gottes Wort täglich vor Augen zu halten. Was würde sich besser dazu eignen, als jeden Morgen und jeden Abend mit den Kindern gemeinsam eine Morgenandacht zu gestalten und dazu ein Wort oder eine Geschichte aus der Bibel zu lesen? Auch gemeinsames Singen und Beten gehören dazu. Dies würde nicht nur die Statistik des Lesemonitors positiv beeinflussen, sondern auch Ihnen selbst und Ihren Kindern die Liebe zu Gott und Ihren Nächsten tief einprägen. Solche täglichen Momente können genussvolle Qualitätsfamilienzeit sowie ein prägender Baustein im Leben ihrer Kinder sein oder werden, um Jesus nachzufolgen, ihn zu lieben und Miterbe des ewigen Reiches Gottes zu sein. Vor wenigen Tagen jährte sich eines der bedeutendsten Ereignisse, die unserem Globus jemals widerfahren sind, zum 505. Mal. Der Reformationstag. Am 31. Oktober 1517 schlug der Mönch Martin Luther die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg und löste damit das Ereignis aus, welches den Lauf der Welt entscheidend änderte, die Reformation. Während bis zu dieser Zeit das ganze Mittelalter hindurch die katholische Kirche die dominierende Religion des Abendlandes war, entstand nun ihr Widerpart. Der Protestantismus, der sich innerhalb kürzester Zeit in die entlegensten Gebiete der Welt ausbreitete. Traditionell ist deshalb der 31. Oktober in den protestantisch geprägten deutschen Bundesländern ein Feiertag, so wie in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Wittenberg, Wiege der Reformation, lockte in diesem Jahr mit Gottesdiensten, Konzerten, Führungen und einem historischen Marktspektakel mit mehr als 80 Ständen. Wir haben locker die Besucherzahl von 25.000 geknackt. Die Stadt ist brechend voll, sagte Madeleine Züchner, Geschäftsführerin der städtischen Marketing GmbH der Deutschen Presseagentur. Die Massen schieben sich durch die Straßen. Alles ist absolut gelungen. So berichtet der Stern am Abend des Reformationstages und setzt fort: Ein Höhepunkt des Festes waren nach Angaben der Stadt in diesem Jahr die Wittenberger Klangthesen. Für die Kunstinstallation haben Bürger jeweils eine These Luthers eingesprochen. Sie wurden per Lautsprecher auf dem Gelände des Bunkerberges abgespielt, was symbolisch für die Verbreitung der 95 Thesen auf der Welt stehen soll. Schön ist, dass neben all dem Spektakel mit Musik und Marktgeschrei auch den 95 Thesen eine Stimme verliehen wurde. Ihr damaliger Anschlag führte dazu, dass Luther 3 Jahre nach der Veröffentlichung wegen seiner fortwährenden Kritik an der katholischen Kirche exkommuniziert wurde. Die 95 Thesen, auch als explosivster Aushang der Weltgeschichte bezeichnet, widmet sich den Themen Buße und Schuld, Tod und Fegefeuer und natürlich dem Thema Ablass und Ablasshandel in all seinen Facetten. Die Thesen 81 bis 95 stellen schließlich kritische Fragen an den selbsternannten Stellvertreter Gottes, den Papst. 4 exemplarisch herausgegriffene Thesen machen ihre fortwährende Aktualität deutlich. These 1. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. These 36. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. These 43. Man soll die Christen lehren, dem Armen zu geben und dem Bedürftigen zu leihen, ist besser als Ablass zu kaufen. These 62. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Wahre Buße, wirkliche Vergebung, echte Reue, barmherziges Handeln an Notleidenden und die frohe Botschaft von Gottes Erlösungshandeln sind auch heute Themen, die jeden Nachfolger Jesu bewegen sollten. Die Tatsache, dass der Ablass selbst heute noch ein Thema innerhalb des katholischen Lehrsystems darstellt, wirft ein noch deutlicheres Schlaglicht auf die Aktualität der 95 Thesen. Neuere lehramtliche Äußerungen zum Ablass finden sich im Katechismus der katholischen Kirche von 1993 und in der Bulle Incarnationis Mysterium, die Papst Johannes Paul II. 1999 für das heilige Jahr 2000 verfasst hat. So beschreibt es die katholische Wochenzeitung Tag des Herrn und fügt hinzu, dass der vollkommene Ablass von einem Pilger beispielsweise im heiligen Jahr erworben werden kann, wenn er nach Beichte, Eucharistie und Gebeten eine der vorgeschriebenen Pilgerkirchen in Rom oder andere festgelegte Kirchen besucht. Auch die Welt widmete sich diesem Thema ausführlich. Die Kirche betrachtet es jedenfalls als ihre Aufgabe, den Gläubigen bei der Verkürzung dieses Fegefeuers beizustehen. Lebende können ihre Schuld etwa mit Gebeten, Pilgerfahrten, Almosen und Askese abzutragen versuchen. Was sie bis zum Tod nicht wieder gut gemacht haben, müssen sie anschließend im Fegefeuer abgelten. Um diese zeitlichen Strafen für die Lebenden und die Toten zu verkürzen oder ganz zu erlassen, kann die Kirche Ablässe gewähren. Nach wie vor also plagt die katholische Kirche ihre Mitglieder mit der Angst vor dem Fegefeuer und bietet aus dem angeblichen Schatz der Kirche vorgebliche Gnadenmittel, um die Qual im Fegefeuer zu verkürzen. Die Welt bezieht sich dabei auf ein Interview von Kurienkardinal Mauro Piacenza mit Radio Vatikan, nachdem, obwohl die Vergebung schon geschafft sei, eine zeitliche Strafe, also eine Sühnehandlung, zusätzlich fällig werde, weil die Folgen der Sünden noch in der Welt seien. Dies sei aber nicht zwingend. Könnte die versäumte Sühnehandlung ja gerne mit ein paar zusätzlichen Jahren im Fegefeuer ebenfalls abgebüßt werden. Kommen Menschen in Gewissensnöte und Bedrängnis, beispielsweise weil sie einen möglicherweise nahen Tod vor Augen haben, ist die katholische Kirche mit ihren Pseudo-Gnadenangeboten wieder voll in ihrem Element. Als Lösung für solcher Art Nöte wird auch in heutiger Zeit der Ablass angeboten. Jüngstes Beispiel ist die Corona-Krise, anlässlich welcher der Vatikan den am Coronavirus erkrankten Gläubigen sowie den Mitarbeitern im Gesundheitswesen die Möglichkeit bietet, einen vollkommenen Ablass zu gewinnen, wie Vatikan News am 20. März vermeldete. Das Dekret des Kirchengerichts spricht von einem schwierigen Moment, in dem die gesamte Menschheit von einer unsichtbaren und heimtückischen Krankheit bedroht wird. Das bringe qualvolle Ängste, Unsicherheiten und vor allem physisches und moralisches Leiden mit sich. Niemals zuvor in der Geschichte habe die Kirche so wie heute die Macht der Gemeinschaft der Heiligen erfahren. Die Kirche flehe den Herrn an, dass er die Menschheit von dieser Geißel befreie. Flehen wir stattdessen lieber darum, dass der Tag der Wiederkunft Jesu bald komme, an dem der Sohn Gottes versprochen hat, höchst selbst die Welt von der Geißel solchen Machtmissbrauchs wie des Ablasses zu befreien. Dies geschieht beim Endgericht, wie in Daniel 7 nachzulesen ist. Bis dahin tun wir gut daran, die Lehren der 95 Thesen Martin Luthers nicht zu vergessen, sondern zu beherzigen und umzusetzen. Daran soll der Reformationstag erinnern. Das war's für heute. Danke fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal.